Hey, monatelang habe ich jetzt am Laptop gesessen und alles, was ich über Glückseligkeit selber erfahren habe, gelernt habe, gelesen habe, als Seelsorger mit den Menschen erfahren habe, als Coach mit Menschen gelernt habe, also alles über Glückseligkeit floss in dieses eine Projekt, in das Glückseligkeitsprinzip. Und jetzt ist es soweit. Diese Woche kommt das Buch raus und ich bin so, so stolz und so, so glücklich. Und es war natürlich ein Projekt, wo ich selber auch ganz viele praktische Sachen reingeschrieben habe und die dann auch nochmal ausprobiert habe. Also es war eine anstrengende Zeit, weil ein Buch zu schreiben ist anstrengend und gleichzeitig eine glückselige Zeit, weil der Fokus die ganze Zeit auf Glückseligkeit lag. Ja, du kannst das Buch jetzt kaufen. Am 28. September kommt es raus. Und ich wünsche dir ja nicht nur Spaß, nicht nur Freude, sondern wirklich, dass du die tiefe Glückseligkeit in dir berührst und entdeckst und ansteckend bist für ganz, ganz viele andere Menschen und einfach ja, ein glückseliges Leben hast, weil dafür sind wir hier. Und jetzt habe ich auch noch ein absolut geniales, perfekt passendes Thema, und zwar das Thema der Ästhetik. Und ich werde mich mit Achim Ludwig im Podcast unterhalten über Ästhetik, und ihr werdet sehen, dass Glückseligkeit und Ästhetik wie zwei ganz, ganz dicke Schwestern sind. Viel Spaß mit Achim Ludwig. Heute im Glückselig-Podcast habe ich Achim Ludwig vom Ästhetik-Podcast. Und zwar, Achim hat das Buch geschrieben, Das Geheimnis der Ästhetik. Erstmal, bevor wir loslegen, hi Achim, cool, dass du hier bist. Ja,
hallo Michael, schön. Danke für die Einladung.
Magst du kurz ein Wort zu dir erzählen?
Ich? Ja? Zu mir?
Ja, bevor ich jetzt weiter erzähle.
Ja, ich bin Ästhetiklehrer und Forscher.
Wow.
Und mache ganz viel aus in der Dentalbranche, da habe ich das entdeckt. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, dann habe ich mein Dentallabor verkauft und bin jetzt Online-Coach auch, und ich habe mich verplappert.
Also ja. Genau, das ist das Schöne an dir. Du bist also nicht so Theoretiker, der jetzt irgendwie an der Uni ist und theoretisch über Kunst redet. Achim, daher kennen wir uns auch über dein Dentallabor. Du guckst also, wie kriegen Menschen natürliche, schöne Zähne? Also du hast das wirklich auf was ganz Handfestes runtergebrochen, was wir jeden Tag brauchen, und wo du es umgesetzt hast, genial. Also ich darf es verraten, bei Achim zu Hause und im Dentallabor, das ist natürlich alles schön. Und da habe ich erstmal, und ästhetisch, da habe ich erstmal gemerkt, wie wichtig Ästhetik ist in den verschiedenen Bereichen. Aber du machst ja auch, genau, als Online-Lehrer, eigentlich kann jeder Mensch bei dir im Ästhetik-Podcast so in das Urgefühl des Seins eintauchen, weil hinter den praktischen Umsetzbaren ist natürlich auch eine super Philosophie, und da begegnen sich Glückseligkeit und Ästhetik, und das bin ich total gespannt auf das Gespräch mit dir. Ich freue mich riesig.
Ja, eigentlich habe ich über die Zähne die Ästhetik entdeckt. Weil gerade in der Zahnheilkunde wird halt unglaublich viel über Ästhetik geredet, und da steht an den Praxen ästhetische Zahnheilkunde und hast du nicht gesehen. Aber im Endeffekt ist es eigentlich hauptsächlich eine Abrechnungsposition. Ein Marketing-Gag, kann man sagen, weil die wenigsten Menschen, die in der Dentalbranche arbeiten, haben Ahnung von Ästhetik. Kaum jemand hat Ahnung von Ästhetik. Weil das hat mich auch so sehr bewegt, dass was bedeutet denn Ästhetik? Weil ich hatte mich mal, hat mal einen sehr prominenten Zahnarzt, beziehungsweise er hat prominente Patienten geschickt. Er wohnte, der hatte seine Praxis in München, direkt am Marienplatz, und wir haben so ein paar spezielle Patientenfälle miteinander gelöst, und er hatte die Eigenschaft, immer an meinen Arbeiten Hand anzulegen. Also das ist, als wenn jetzt ein Maler ein Bild gemalt hätte und dann sagt jemand, der Kunde sagt, nee, ich habe da ein bisschen umgemalt, gefällt schon besser. Oh. Und dann habe ich damals gesagt, ich habe mich da wirklich grün und blau geärgert über diese Art und Weise, damit umzugehen, und hatte mich regelrecht, wir waren dann mal essen, das Essen war dann nachher ein einziges Streitgespräch, weil es ging darum, dass ich versuchte zu erklären, was Ästhetik ist, aber er hat gesagt, ja, was ist denn dann Ästhetik?
Ich glaube, das fragen sich jetzt, ich glaube, das fragen sich jetzt die Hörer auch.
ja.
Und zwar, also Ästhetik, was ist überhaupt Ästhetik? Und ich weiß doch, was schön ist, oder wissen Menschen nicht, was schön ist? Was ist Ästhetik?
Ästhetik ist, so wie das der Maler Friedrich August Buterweg sagt, das Urgefühl des Menschseins. Das heißt also, Ästhetik ist was so Tiefgründiges, dass wir das gar nicht mit dem Verstand erfassen können. Mhm. Ästhetik ist ein, in dem Moment, wo wir etwas Ästhetisches erfahren, sind wir gedankenlos. Wie normalerweise nur in der Meditation oder wenn jetzt zum Beispiel hier eine Autobombe draußen auf dem Parkplatz explodiert, dann sind wir auch gedankenlos, dann bringen wir uns in Sicherheit.
Mhm.
Ja? Und dieser gedankenlose Moment, der ist ja in unserer Kultur, für uns Industriemenschen, fast gar nicht mehr da. Außer über die Meditation lerne ich, die Gedanken zu beruhigen. Ganz abschalten kann ich sie nicht, ich kann sie zumindest beruhigen. Aber wenn ich jetzt etwas Ästhetischem begegne, dann werde ich überrascht. Zum Beispiel die Blume auf dem Tisch und ich lasse meinen Blick schweifen und sehe eine Rose und denke, wow, in dem Moment ist der Kopf leer. Dann kommt der Verstand und sagt, das ist eine Rose. Das Benennen bringt uns wieder aus dem Gefühl heraus. Das Etikett.
Mhm.
Aber es ist eine Sicherheitsfunktion von unserem Verstand, weil wir so konditioniert sind, dass wir unsere Welt immer wieder erklären müssen. Indem wir die Rose sehen und sagen, ah, es ist eine Rose, fühlen wir uns sicher dem Unbekannten gegenüber, weil ich weiß ja, dass es eine Rose ist.
Okay, das ist eine super Erklärung. Also wenn ich jetzt, also vor uns steht ein Bild, ein Yantra, ist wie so eine Art Mandala, das Shri-Yantra, und man kann da jetzt sagen, das ist eben dieses Shri-Yantra, oder man kann einfach in diesem Meditationsbild versinken, und das ist ja wirklich ein Bild, was man betrachtet. Und du meinst, in dem Moment, wo ich das betrachte und schön finde und so eingesogen werde, das ist das, was...
Das ist der Moment.
Der Moment, das Urgefühl des Seins. Aha.
Ja. Und Yantren haben auch diese Magie, das mit einem zu veranstalten.
Ja.
Wenn man bewusst ist, also wenn man aufmerksam hinguckt, funktioniert es selten. Aber wenn man davon überrascht wird,
ja,
dann ist der Moment kurz da, solange ich es nicht etikettiere mit Gedanken. Mhm. Weil Gedanken katapultieren mich sofort aus der Ästhetik raus.
Mhm.
Es gab, da wo ich wohne ja am Rhein, ne? Du wohnst auch am Rhein, aber ich wohne ein bisschen näher dran. Da gab es mal so einen Stromkasten. Nee, da gibt es so Betonschilder für die Schiffe, damit die wissen, an welchem Kilometer die gerade sind.
Ja, so 651 ist, genau, glaube ich, hier.
Ja,
ne?
Hier ist, ja,
es wird von Konstanz aus gezählt, dann geht es an Basel vorbei, den, genau, Rhein hoch bis hier, 651.
Genau. Und vom Fußgängerweg aus sieht man, rückwärts sind die ganz weiß lackiert. Und da hat mal jemand mit ganz viel Mühe dieses Yantra, wie heißt Laksh?
Shri-Yantra.
Mit diesen ganz vielen kleinen Dreiecken, muss man jetzt mal dem Hörer erklären. Ne? Das besteht fast nur aus Dreiecken, ist unglaublich kraftvoll. Das hat mal jemand mit Kreide auf dieses Schild gemalt. Riesengroß, so ein Meter Durchmesser.
Wow.
Der muss Stunden oder den ganzen Tag oder Nacht gemalt haben. Und hat das dann diese Kreide wäre sofort wieder weg gewesen im nächsten Regen. Und hat das dann auch irgendwie gesichert. Und wenn man ich bin dann da vorbeispaziert und da war dieses Yantra und ich war sprachlos. Ich war überrascht von dieser Ästhetik, dieser Kraft von diesem Gemälde in Anführungsstrichen. Und war da direkt in diesem Moment drin auch. Das heißt also, die Yantren haben auch diese Kraft, uns da reinzubringen. Wenn wir überrascht werden.
Ich könnte jetzt noch was zu Yantren sagen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Aber okay, dann habe ich auch, das wäre nämlich meine erste Frage gewesen, also was ist denn das Urgefühl des Menschseins? Und wo empfindest du das noch? Also wenn du was Schönes siehst, empfindest du das auch?
Ja, schöne Menschen zum Beispiel.
Hm.
Ja, also es gibt, egal ob Männlein oder Weiblein, ne, es gibt ja auch, man begegnet jemandem, und man ist völlig sprachlos.
Ja? Weil er so schön ist.
Genau. Das kann auch ein Detail sein, wenn jemand zum Beispiel schöne Hände hat oder je nachdem.
Ja, ja.
Man ist einfach hin und weg. Man sagt ja auch hin und weg. Das ist ja ein Ausdruck der Sprache für diese Gedankenlosigkeit. Ja? Und das ist Ästhetik. Und das, die Ästhetik ist ein Portal in unser Urgefühl. Und unser Urgefühl ist die, die Gottesnähe. Mhm. Also es ist eine ganz spirituelle Kraft auch.
Also ich finde das total schön, dass du das so sagst, weil dass Spiritualität jetzt nicht mit harter Arbeit oder mit sich geißeln im schlimmsten Falle oder auf Knien, harten Bänken sitzen und beten, sondern ich betrachte schöne Menschen, schöne Bilder, Blumen, einen Fluss. Genau. Und dann ist so dieser Moment des Staunens und ein schönes Anschauen ist ein Moment der Gottesbegegnung.
Genau. Cool. Wir sind in der, das ist ja das Urgefühl, ist diese Einheit.
Und kannst du nochmal auf die schönen Menschen eingehen, weil das ist ja in unserer Gesellschaft so was Zwiespältiges, weil auf der einen Seite werden Menschen dann mit Photoshop so optimiert und ein bisschen so wie dieses künstliche Ästhetik.
Ja.
Und wenn dann jemand wirklich schön ist, dann kommt auch häufig Neid. Oder wenn ich dann einen schönen Menschen anschauen will und ich gucke da zu lange hin, dann ist aber auch nicht gut, ne?
Ja, das ist ja Antoine de Saint-Exupéry, du siehst nur mit dem Herzen wirklich gut. Mit den Augen können wir keine Ästhetik wahrnehmen. Mit dem Auge sehen wir nur Schönheit.
Aha.
Oder Kosmetik, ja. Eko Hackmann, ein Psychopathologe, mit dem ich sehr viele Seminare, Psychopathologie-Seminare für Zahnärzte gemacht habe, der hat gesagt, Ästhetik ohne Ethik ist Kosmetik.
Ästhetik ohne Ethik ist Kosmetik, wieso?
Weil wir mit dem Ästhetischen, das ja schon wunderschön in sich ist, sind wir nicht zufrieden. Mhm. Wir müssen uns noch anmalen oder in Photoshop die Falten wegretuschieren oder den Leberfleck wegmachen, weil der Verstand ganz woanders ist als das Herz. Das Herz nimmt alles an, der Verstand muss aber alles korrigieren. Wenn wir aus dem Verstand heraus Blumen nachbauen, künstliche Blumen und die symmetrisch machen, dann wird das zu einer Lachnummer. Kein Mensch möchte so eine symmetrische Blume haben.
Aber ist das nicht auch häufig so, also wenn man jetzt Fotos macht, dann sagen die anderen, oh, das Bild und das Bild und das Bild ist schön von dir. Mhm. Und man selber will dann genau diese Sachen weghaben. Ja. Und die anderen wollen es eigentlich drin lassen.
Genau. Das hat natürlich auch ganz viel mit dem Wichtigsten überhaupt, was wir in unserem Leben erfahren können, die Selbstliebe, die Annahme des Körpers, die Annahme dessen, was wir sind. Na, ich gebe doch relativ viele Seminare und Kurse und wenn, dann sage ich immer vor, wenn wir fotografieren, hat jemand was dagegen, dass er fotografiert wird.
Du machst da Fotokurse?
Nö, zum Beispiel jemand kommt, der uns fotografiert für eine Presseinformation.
Ja, okay. Oder sowas, ja? Ja.
Sehr, sehr selten, zumal liegt vielleicht auch an der Qualität der Kurse, sagt mal ein Teilnehmer oder Teilnehmerin, nein, ich will auf gar keinen Fall fotografiert werden. Ne? Und dann ist das für mich immer ein Zeichen, ich kann ihm das natürlich nicht sagen, aber ich denke mir dabei, schade, du hast deine Selbstliebe nicht dabei verloren. Was natürlich auch sehr krass ist, wenn Menschen sehr dick sind, fett sind. Also so fett, dass sie schon durch das Fette hässlich sind. Es gibt ja auch schöne Menschen, die Fülle haben.
Size-Plus-Models zum Beispiel.
Zum Beispiel. Es gibt Menschen, die mit Würde schön, so eine Trude schön, Herr ja. zum Beispiel. Ne? Schön ja. und mollig.
Ja.
Ne?
So. Ja, also.
Aber es gibt Menschen, die halt eben das nach außen zeigen, wo die Selbstliebe in Selbsthass umgekippt ist. Und die hassen sich so sehr, dass sie ihren Körper regelrecht nach außen hin darstellen wollen, dass sie hässlich, im Inneren hässlich sind. Da können die auch Diät machen, wie sie wollen. Das hat nichts mit Ernährung zu tun irgendwas oder Genen. Das hat damit zu tun, dass der Mensch sich nicht liebt und nach außen hin sich nur noch hässlich zeigen möchte.
Also das ist ja dann schon bewusst. Aber ist es nicht auch so, dass wenn man ein Mensch ein wirklich gutes Herz hat, dass sich das irgendwie in strahlenden Augen und einer Schönheit zeigt?
Ja.
Also weil schöne Menschen werden ja manchmal mit Neid und aber ich habe gelernt, da ist auch viel Schönes in schönen Menschen drin.
Ja, die zeigen das ja auch nach außen hin. Ne? Weil die schöne innere Schönheit ist ja die Selbstliebe, die innere Ästhetik. Und deswegen, unsere Kultur sagt natürlich, die Menschen müssen so und so und so sein, dürfen nicht zu dick sein, dürfen nicht zu dünn sein. Aber was überhaupt nicht berücksichtigt wird, was ist das eigentlich für ein Körperbautyp? Mhm. Es gibt ja seit Albrecht Dürer, der hatte schon diese drei Körperbautypen. Mhm. Oder Kretschmer hatte Leptosom, Pyknika und oder in der Psychophysiognomik, da ist es bewegungsnaturell. Egal, es gibt diese Naturelle. Mhm, es gibt immer so das heißt, Typen, es gibt Menschen, die sind einfach mollig. Mhm. Ja, von der Natur her. Die sind aber auch schön, aber die sind nicht mollig, weil sie sich schlecht ernähren, sondern weil sie einfach so sind.
Ja.
Ja. Und das gibt es in unserer Kultur, wird das ja gar nicht berücksichtigt. Alle müssen in so eine Form passen. Mhm. Und das Witzige ist, ich bin ja so ein Mensch, ich hatte ja in der Freiburger Meisterschulzeit, da war ich ja ein Jahr, da habe ich 12 Kilo zugenommen. Mhm. Und dann haben alle gesagt, boah, du bist aber dick. Und dann habe ich endlich mal geschafft, wieder ein Normalgewicht zu erreichen. Dann kam alle an, oh, du bist aber dünn.
So krank. Ja, genau.
Das heißt, warum kommt man nicht jemand und sagt, boah, bist du toll, du bist genau richtig so, wie du bist. Nicht zu dick und nicht zu dünn. Das müssen wir vielleicht wieder lernen, weil das hat auch was mit Ästhetik zu tun.
Und wie kann man das lernen, sich selber schön zu finden oder schön zu, also wie, das verstehe ich noch nicht ganz. Also, dass man sich selber annimmt und dann eine Ausstrahlung entwickelt oder dass man selber halt guckt, genau, ich bin Typ A, B, C und ich muss jetzt nicht, also ich sag mal, bei uns sind ja eher schlank, ist ja so ein Schönheitsideal und es gibt ja Gott sei Dank, wenn man mal Männer fragt, die stehen ja bei Frauen, wir sind jetzt zwei Männer, wir reden ja jetzt unter Männern hier, also Männer stehen ja in der Regel auf was ganz anderes, als was in Katalogen und Modemagazinen suggeriert wird.
Ja,
also das sind ja vielmehr so die weiblichen Formen. Eigentlich, wenn man sich natürlich ernährt, dann sieht man für einen Mann schön aus. Und wenn man sich unnatürlich runterhungert, dann sieht man für den Modekatalog schön aus.
Ja.
Das ist das, was du mit künstlicher Ästhetik meinst.
Genau, das ist Kosmetik.
Und jetzt würde ich gerne mal, also das auf ein anderes Beispiel, fand ich was sehr gut fassbar ist, Architektur.
Ja.
Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich gehe in irgendeiner Stadt in die Altstadt rein, was weiß ich, Deutschland, Frankreich, Italien, und in der Altstadt habe ich alte Gebäude. Mhm. Und dann ist es ja in der Regel unheimlich schön, weil da alte Gebäude sind. Ne?
Ja.
Wenn ich jetzt aber in einen Teil von der Stadt gehe, der so 1950, 1960 gebaut wurde, egal ob Wohn- oder Bürogebäude, dann ist es eher schwierig, da was Schönes zu finden. Mhm. Was ist, also erstmal, was ist schöne Architektur und was ist da passiert? Das ist vielleicht die zweite Frage. Also irgendwas ist doch passiert, dass wir das verloren haben.
Ja, die Architektur wirkt harmonisch auf uns als Betrachter, wenn sie die Gegebenheiten der Natur respektiert.
Mhm.
Und das ist in der Natur der goldene Schnitt. Mhm. Gibt es als männliche Version und als weibliche Version. Mhm. Fibonacci-Spirale oder die Rechteck als goldener Schnitt.
Mhm.
Wenn wir das, so wie Vitruv, der erste Architekt, der 79 nach, oder irgendwie so vor ein paar tausend Jahren das erste Buch über Architektur geschrieben hat, den Leonardo da Vinci dann in seinem Mensch des Vitruv aufgenommen hat, diese Botschaft. Wenn wir so Gebäude bauen, fühlt der Mensch sich wohl. Mhm. Und es gibt natürlich auch Epochen, die das, zum Beispiel die Gründerzeit oder der Jugendstil-Epoche. Die Jugendstil hat noch diese weichen Runden und die Symmetrie gebrochen. Es gibt zum Beispiel Jugendstil-Möbel, die fast unbezahlbar sind heutzutage, weil die auch viel mit diesen Pflanzen und diesen Blumenmustern gespielt haben.
Mhm.
Und wenn man in Bonn, die Südstadt zum Beispiel, da steht ja sehr viel Jugendstilhäuser, das ist ja so wunderschön, da kann man schon fast Eintritt für nehmen. Ne?
Ja,
oder die Altstadt von Amsterdam.
Das
ist doch unfassbar.
Wunderschöne Beispiele. Also ich liebe das auch. Ja.
Ja, und Architektur kann aber auch, hat man auch festgestellt in der Forschung, psychisch krank machen. Wenn die Architektur dem nicht entspricht, dann kann man, weil der Mensch ist ja ständig der Architektur ausgesetzt. Ich weiß noch, wie ich früher als Kind zur Schule gegangen bin. Da bin ich da durch so eine Straße bis zu meiner Grundschule gegangen, wo sehr viel so Wiederaufbauhäuser standen ne? Musste schnell wieder hoch, die Leute hatten alles zerstört, die brauchten schnell Wohnungen. Die sind so hässlich gewesen, dass mich das als Kind regelrecht bedrückt hat. Und ich wäre dann lieber an eine andere Straße gegangen, aber ich sollte die gehen, weil die sicherer war. Die war halt so eine... Mhm.
Ja. Aber da möchte ich nochmal reingehen, weil mir geht das ja genauso. Nach dem Zweiten Weltkrieg, man sagt, das ist billig wieder aufgebaut worden, aber die Menschen waren ja immer arm in Europa und trotzdem wurden schöne Häuser gebaut. Also auch das armseligste Bauernhaus entspricht diesen schönen Formen,
ja,
ist eigentlich wirklich schön. Und alles, was danach gebaut, also 1950 und später gebaut wurde, ist hässlich. Und ich habe letztens so eine These gehört, dass während des Ersten und dann noch stärker während des Zweiten Weltkriegs bei uns Menschen was kaputt gegangen sei, dass wir danach nicht mehr zurückgehen konnten, schöne Ästhetik zu machen. Das wird häufig als Kitsch abgetan. Also wenn man jetzt 1950 gesagt hätte, hey, so ein Jugendstil und ich mache das nochmal, nee, das ist doch kitschig. Dann kam Bauhaus und neue Sachlichkeit. Und du hast das ja auch in deinem Bild, in deinem Bildband, also das wunderschöne Buch, das Geheimnis der Ästhetik. Das sind so verschiedene Schlösser und modernes Gebäude, eckig und Glaskasten. Mhm. Hässlich. Aber wenn man jetzt versucht, so ein schönes Gebäude nachzubauen, dann würde der Architekt würde von der Uni rausgeschmissen werden. Das würde ja, ich habe ja auch ein Jahr Kunst studiert. Es wurde mir richtig abtrainiert, schöne Bilder zu malen.
Genau.
Außer beim Aktzeichnen. Beim Aktzeichnen durften wir die Menschen malen, aber sobald es dann um was anderes ging, nein, das ist nicht schön, das ist Kitsch. Mach das anders.
Ja. Ja, der Kitsch, das ist natürlich ein Paradoxon, weil diese Schönheit bedroht, fühlen sich manche Menschen bedroht, weil sie innerlich ihre Schönheit verloren haben. Unbewusst.
Ja.
Sie identifizieren sich damit. Wenn ich mal sehe, was zum Beispiel mit Bauhaus für einen Hype gemacht wird, ich finde, Bauhaus ist eine absolute Zumutung.
Ja,
das ist der Gegenpol auf den Jugendstil gewesen.
Ja, ja.
Und das ist eine reine Verstandesaktivität. Das hat mit dem Herzen gar nichts mehr zu tun. Ja. Und aber wir leben gerade in dieser Oberflächlichkeit und deswegen fühlen sich die Menschen, die so kopflastig sind, da drin so wohl. Aber es ist kein, sie fühlen sich nicht wirklich wohl.
Das heißt also, wenn ich bin jetzt auch, ich habe mir letztens mit einem Architekten noch gesprochen, ich gehe auch hart mal mit denen ins Gericht, werden ja alle möglichen Berufsgattungen angegriffen, aber was Architekten bauen, zerstört unsere Seele.
Ja. Und das, ich verstehe auch nicht, heutzutage, dass es in der Architektur diese Verantwortung nicht wahrgenommen wird. Weil in der Psychologie ist es klar. Da werden die Leute in den Wald geschickt, um sich aus den Betonplattenbauten wieder zu erholen. Ne? Es ist paradox, anstatt man diese, da was eine Förderung macht, dass die Architekten mal gefördert werden, dass sie wirklich Ästhetik bauen. Weil wir können denen ja nicht entgehen. Wenn ich in der Stadt wohne und ich gehe zum Bäcker, dann bin ich dem ausgesetzt. Und es beeinflusst die Psyche viel, viel mehr als irgendetwas anderes, als Musik oder Kunst oder was wir sonst um uns haben.
Und jeder, der also einen Laden macht, also der in der Innenstadt einen Laden macht, ein Geschäft, der baut das Geschäft ja innerlich so auf, dass es schön ist, dass man sich wohlfühlt. Also selbst wenn ich durch ein großes Kaufhaus gehe, was hier rein auf Umsatz aufgebaut ist, sind immer wieder kleine, schöne Inseln, wo die Augen ruhen können.
Genau.
Aber wenn ich mir eine moderne Schule angucke, das ist Vergewaltigung für die Seelen der Kinder, oder?
Kasernen, sag ich da immer dazu. Es ist diese Schulen.
Moderne Kasernen, weil es gibt auch alte Kasernen, die sind sehr schön.
Ja.
Das meine ich ja, dieses Argument mit dem Preis, ich lasse das nicht gelten, weil die Menschen hatten früher viel weniger Geld als heute. Aber die haben trotzdem irgendwie, die haben es schön gemacht.
Es hätte sich keiner getraut, etwas anderes zu machen. Es gab da gar keine Frage. Ne? Also da wurde gar nicht drüber nachgedacht, ob man jetzt was spart, wenn man die Verzierungen weglässt.
Genau. Also ich kann mich erinnern, wir haben ein Ferienhaus aus Holz in Frankreich und mein Vater hat das eben renoviert und hat ein neues Dach dran gebaut. Da war da halt so ein Brett. Und dann hat er natürlich so mit der Kreissäge noch eine Verzierung reingemacht.
Ja.
Und dann, ich weiß, ich sage, Papa, oh, das ist so schön und wo hast du das her? Aber der hat das schön gemacht. Bauhaus hätte einfach das Brett dran gekloppt mit einer Ecke dran.
Ja. Bauhaus stellt eigentlich alles auf den Kopf, was in der Architektur als Ästhetik mal ästhetisch entdeckt wurde. Weil man brauchte den Gegenpol. Wir sind dagegen. Ja? Das ist so.
Aber wieso braucht man den? Weil wenn ich jetzt mal Kunst angucke, ich habe die Romanik, ich habe die Gotik, ich habe den Barock und Rokoko. Und das wurde doch, da war verschiedene Stile, die wir alle als schön empfinden. Bis zum Klassizismus und Jugendstil. Und dann kam der Erste Weltkrieg und dann war es schon sehr reduziert in den 20ern, das war noch okay.
Ja.
Und nach dem Zweiten Weltkrieg war irgendwie alles tot.
Genau, und das, was wir heute moderne Architektur nennen, es ist keine moderne Architektur, das ist Bauhaus. Das ist 100 Jahre alter Kram, den kein Mensch mehr braucht.
Der hässlich
ist. Das einzige Vorteil ist, es ist billig. Ja, der Architekt, der zieht seinen Computer hoch, gibt den Grundlage ein, bom, bom, ist es digital, steht das Haus. Fenster, alles drin. Eigentlich müssten Architekten gar keine Honorare mehr kriegen.
Weil das sowieso der Computer machen kann.
Ja, drückst auf den zweiten Knopf, dann rechnet der, spuckt er dir die Statik aus. Aber da bin ich jetzt ein bisschen böse, weil ich ärgere mich da, aber das ist auch die Frage der Unbewusstheit, was wir den Menschen damit antun. Die Architekten sind sich nicht ihrer hohen Verantwortung bewusst. Hm. Und ich denke mal, es wird bald umdrehen sich. Das muss so sein. Es gibt jetzt über 100 Jahre Bauhausarchitektur, die immer noch als moderne Architektur verkauft wird, obwohl es alter Zeug ist.
Wenn man jetzt ist ja ganz neu diese Serie rausgekommen auf Amazon, Die Ringe der Macht, also so die Serie zu Herr der Ringe. Mhm. Und dann sieht man ja auch beim Herr der Ringe, das hat wahrscheinlich jeder im Kopf, die Hobbithöhlen, die so schön rund sind und die wunderschönen Wohnungen der Elfen, die so zierlich sind.
Die haben auch diese wunderbaren runde Türen, haben die.
Genau, die haben runde Türen oder dann die Menschen in so verschiedenen. Also da wird ja diese Sehnsucht, die wir Menschen haben, nach schönen Gebäuden, die ist ja in uns drin, diese Ur-Ur-Sehnsucht nach Schönheit, nach Individualität.
Ich denke mal, es kommt jetzt wieder. Aber wir brauchen halt, solange die Architekten das nicht verstehen, wird unsere Natur auch weiterhin zugekleistert mit diesen Dachen.
Also ich kenne noch Orte, also in Bayern, mein Onkel wohnt in Bayern, da hinter München, Bad Tölz. Und da sind noch viele, wenn neue Häuser gebaut werden, die bauen in diesem schönen alten bayerischen Stil. Auch neue Häuser finde ich echt schön.
Ja. Ja, vor 2 Jahren eine Coaching-Ausbildung in Überlingen gemacht. Mhm. Da war ich immer am Wochenende, sehr viele Wochenende in Überlingen. Und Überlingen ist auch noch so ein Städtchen am Bodensee, was auch wirklich super, super schön ist.
Aber das ist Altstadt.
Die Altstadt, aber wenn auch da ein neues Haus gebaut wurde oder ist,
okay,
dann wurde das in diesem, wirklich echt in diesem Stil gebaut. Da gibt es nur 2 Gebäude, die wirklich schlimm sind. Mhm. Das ist die Volksbank und die Sparkasse.
Wahnsinn. Aber jetzt erzähl doch nochmal, du machst ja Zähne. Wie waren Zähne vorher und was hast du dann schöner gemacht an den Zähnen?
Was mich dabei gestört hatte, dass man Zahnersatz immer erkennt. Mhm. Auch selbst den ich damals gemacht habe, gelernt habe in der Schule oder in der Lehre, dass wenn man es dann auf dem Modell gesehen hat oder im Mund, dann sah man, dass es künstliche Zähne waren. Das hat mich total bedrückt.
Also du guckst jemand auf den Mund und dann sieht man, der dritte von links ist falsch.
Ja, genau. Oder man sieht ja auch manche Menschen, gerade so Stefan Raab oder solche Beispiele, ne? Das sind so Klaviertasten oder viele Prominente, die dann sich ja so Veneers machen lassen, Punkt, Punkt, Komma, Strich, so Förmchen.
Ja.
Bauhauszähne sozusagen. Das entstellt die Menschen. Mhm. Und das hat mich bewegt, woran liegt das? Und dann, unser Dentallabor hieß ja Da Vinci Dental. Und Da Vinci hat ein unglaublich schönes Buch geschrieben, er selber, mit seinen eigenen Worten, die Schriften zur Malerei. Mhm. Und da lernt man so viel darüber, wie man dann tatsächlich ästhetische Zähne machen kann. Und dann haben wir uns da reingekniet bei Da Vinci Dental. Wir haben sehr viel fotografiert, weil die Kamera ist der beste Lehrmeister. Und irgendwann war der Punkt, da sah man auf dem Bild nicht mehr, wo unsere Krone war.
Und was habt ihr denn bei der Krone geändert?
Wir haben sie natürlich gemacht. Goldener Schnitt, Fibonacci-Sequenz, Schichtung, die keramische Schichtung. Wir haben erstmal eine Wachsstudie gemacht, so wie Leonardo das auch immer empfohlen hat. Bevor du ein Bild malst, mach erstmal mit Silberstift oder Kreide oder Kohle hat er es erstmal skizziert. Manchmal x-mal wieder umfüllen. Und dann erst, bevor er den Pinsel in die Hand genommen hat, hat er es erstmal ganz oft eintrainiert. Und das machen wir in der hochwertigen Zahnheilkunde, also Zahntechnik, die nennen das ja Majestätik, dieses Arbeitssystem. Da machen wir den Zahn erstmal in Wachs von Hand in der Studie. Mhm. Und dieses Wachs wird bei den Patienten anprobiert oder getestet. Mhm. Und wenn das erst alles stimmt, dann wird präpariert, dann wird erst der eigentliche Zahn gemacht, weil das der Idealfall sieht, nennt man das nicht mehr Keramikkrone, sondern Keramikzahn. Das ist immer noch künstlich, aber ein Zahn ist es dann, wenn er diese Eigenschaften des Ästhetischen erfüllt, dass der Betrachter nicht sieht, dass dieser Mensch künstliche Zähne hat. Und das ist auch wichtig für die Psyche. Weil unsere Zähne, unser Unterbewusstsein ist ja durch unsere Entwicklung ständig darauf gepolt, Achtung, Fälschung, Vorsicht, Gefahr, so, ne? Das ist auch aus unserem Stammhirn, Reptiliengehirn.
Aha.
Und da werden wir immer, das sind wir immer, wenn wir schauen, und jemand hat zum Beispiel künstliche Haare.
Ne? Ja, Topi, das ja.
So, dann denkt man sich, irgendwas stimmt. Ist komisch mit dem, aber du ja. Weißt nicht genau, was es
ja, ja,
ist.
Ja,
du weißt
ja.
Nicht direkt, dass es die Haare sind.
Ja.
Ne? Aber der, irgendwas denkst du dem, dem gegen kann ich nicht trauen. Das ist irgendwas eine Fälschung, ja. Da stimmt was nicht. Und schon sendet unser Herz, das unser Herz sendet 5000 Mal mehr Schwingung aus als unser Gehirn.
Mhm.
Und diese Schwingung geht mit dem Herzfrequenz meines Gegenübers harmonisiert oder harmonisiert es nicht. Und schon fühle ich mich unwohl dem Gegenüber. Bei Zähnen ist es noch viel schlimmer, weil Zähne ist auch etwas sehr Intimes.
Mhm.
Und wenn auf dieser intimen Ebene was nicht stimmt, dann stell dir vor, du bist derjenige, der diese künstlichen Zähne hat, dann kriegst du diese Bad Vibes immer wieder zurück von deinem Umfeld.
Aber jetzt muss ich da nochmal nachhaken. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden sehe, der muss sich, oder ein Mensch, der muss sich jetzt entscheiden, habe ich jetzt eine Glatze oder eine Halbglatze?
Ja.
Oder eine Perücke oder ein Toupet oder diese, wer ist das, diese eingetackerten Haare.
Ja,
weil da ist ja erstmal, wir haben ja gerade gesagt, ja, Schönheit ist halt, ist Glatze denn schön? Oder muss man dann einfach nur die Haare anders frisieren? Das ist ja ein, also wie das Foucault hier vorne kurz, hinten lang. oder dass man, weil es gibt ja auch Menschen, Männer mit Glatze, die es extrem cool aussehen.
Ja, das ist eine Frage des persönlichen Ausdrucks auch.
Also du würdest sagen, es ist auf jeden Fall schöner, wenn jemand mit dem, was natürlich ist, geht, ja. Als wenn er sich eine Perücke...
Genau. Okay. Das ist auch schon psychologisch, das ist ja so, warum nimmt er sich nicht so an, wie er geschaffen wurde? Irgendwann hat er vor der Inkarnation hat er sich ja entschieden, mit was für einem Körper er hier auftaucht.
Mhm.
Das ist ja nicht Zufall. Ich glaube nicht, dass das, ich bin da überzeugt.
Du willst jetzt sagen, alle Menschen haben sich vorher entschieden, ob sie gut aussehen oder ich will mal als schöner Mensch.
Das ist ja ein Modellsystem. Cool. Sagen wir, die Natur ist ein Baukastenprinzip. Ja. Was gerade ein goldener Schnitt, ein Schmetterling oder eine Maus hat das gleiche Knochengerüst vom goldenen Schnitt her wie ich. Die zum Beispiel das Segment von meinem Zeigefinger ist hier, es geht immer im goldenen Schnitt weiter.
Also Achim hält jetzt gerade seinen Zeigefinger hoch und also guckt mal euren Zeigefinger an und das untere Drittel ist länger als das nächste. Mittlere und dann vorne die Fingerspitze ist noch kürzer.
Genau, ja, wenn man den Knochen nimmt und teilt die Länge durch das längere Stück durch das kürzere, immer 1,61863.
Echt?
Immer der goldene Schnitt.
Und also mein Finger hat hier, wenn ich den so krumm mache, den goldenen Schnitt.
Ja, auf jeden Fall.
Cool.
Alles, deine ganze Hand. Jeder Teil des Knochen, jeder Knochendurchschnitt des Menschen ist wie bei der Kuh, genauso wie bei der Maus. Oder die Libelle, die hat ja auch diesen Körper, der so immer diese kürzer wird, also so diese Segmente des Körpers. Ist ja alle im goldenen Schnitt.
Okay, wir Menschen sind im goldenen Schnitt. Das, was mir ich muss jetzt ein Bild sagen, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht, was, ich glaube, das gibt es heute gar nicht mehr, als wir jung waren. Wenn man so einen Menschen gesehen hat, der lächelt und dann blitzt ein Goldzahn auf, dann wusste man, das ist ein Verbrecher. Also fast schon immer. Ich habe so Comics. Goldzahn war immer so, boah, das war ganz schrecklich. Also Goldzahn ging gar nicht. Und dann kam Keramik und dann hat man es noch gesehen. Und jetzt gibt es Achim Ludwig Dentallabor und du zeigst allen Zahnärzten und Zahntechnikern, wie sie Zähne machen, die einfach ästhetisch schön sind.
Genau, dass der Betrachter das nicht merkt und sich in dieser Harmonie befindet mit dem anderen, mit dem Gegenüber.
Jetzt habe ich aber noch eine Frage. Jetzt waren wir bei Zähnen, jetzt waren wir bei Architektur, bei Menschen. Ich bin ja so ein Freund, ich sage gerne auch mal Design your life.
Mhm.
Also das heißt, ich gestalte mein Leben schön.
Ja.
Ich fange dann ja an und sage, okay, erstmal, was ist so in mir drin? Also so, ja, was ist in mir drin? Was will ich werden? Wie will ich zusammenleben mit was für einem Menschen? Wo will ich wohnen? Will ich schön wohnen? In welcher Gegend? In welchem Land? Küste, Berge? Und so habe ich komplett mein Leben eigentlich immer aufgebaut. Ich habe mein Leben designt.
Ja.
Warum machen Menschen das nicht? Dass sie auch, also, dass man das vom Zahn auf ein ganzes Leben ausrichten kann.
Weil sie lernen das falsch, was glücklich sein bedeutet. Ja? Alle Menschen wollen glücklich sein.
Ja.
Ne? Wenn man, ich glaube, Deepak Chopra hat mal gesagt, er hat ganz viele Menschen gefragt, warum willst du das, warum das, warum? Ja, nachher ganz zum Ende kommen alle dahin,
glücklich sein. Das ist von Aristoteles, aus der nikomachischen Ethik.
Ja, da hat eben, Chopra hat es nachgemacht.
Ja.
Und das ist so, die Essenz, was jeder Mensch will, ist glücklich sein. Nur hier in unserer Kultur lernen wir nicht, was wirklich uns glücklich macht.
Also Schönheit wird uns glücklich machen.
Es wird nach außen transportiert. Mhm. Dein Haus, dein Auto, dein Partner, ja. Dann, also man sagt ja zum Beispiel, dass der Partner hat so einen Trophäenstatus, dann geht es gar nicht darum, dass es gut zu mir passt, sondern dass er nach außen hin gut aussieht wie die anderen. Mhm. Und
je kann mehr man böse ich, mit auf die Fresse fallen.
Genau, und je mehr ich mich, mein Glück, das ist ja keine Glückseligkeit, sondern mein Glücklichsein durch Konsum stille, desto weiter entferne ich mich von mir selber und desto weiter entferne ich mich von meinem Herzen und desto weiter entferne ich von der Ästhetik. Mhm. Und desto mehr sehe ich mit dem Auge und weniger mit dem Herzen. Mhm. Und wir müssen das aber wieder in Einklang bringen. Mhm. Wie du mal gesagt hast, der längste Weg im Leben ist der Weg vom Kopf ins Herz. Mhm. Nee, der kürzeste Weg.
Nein. Der lange Weg, den wir gehen müssen, sind die 30 Zentimeter vom Kopf ins Herz.
Ja, genau.
Das ist sehr, sehr schwierig.
Ja.
Religion und Schönheit. Wenn ich, also ich habe mal eine Zeit lang im Kloster Einsiedeln gearbeitet und gepredigt. Und ich glaube, ich kenne wenig Schöneres. Also ich war jetzt in Paris im Sommer im Louvre und in Versailles, also als Tourist durchgelaufen und dann wirklich gearbeitet in der Schweiz im Kloster Einsiedeln. Wunderschönes Barockkloster, von außen, von innen wunderschön gestaltet. Und da sehe ich so, Religion hatte im Barock oder auch noch danach Schönheit zu den Menschen gebracht. Hm. Und dann gibt es wunderschöne Deckengemälde, wo wunderschöne Szenen auch dargestellt wurden. Da sind die Engel am Tanzen. In einem barocken Kloster gibt es übrigens auch kein Kruzifix, kein Tod. Also es gibt nur ein ganz kleines Kreuz, aber ohne Korpus. Aber wirklich, es wird die Schönheit betont.
Also wie in Chartres auch.
Bitte?
In Chartres, in der Kathedrale in Chartres gibt es auch nur ein Kreuz.
Genau, so ein ganz.
Und Leichnam.
Und dann gab es die reformierte Kirche. Die sind so in den Kopf gestiegen. Nein, wir wollen mit diesem ganzen Aberglauben aufhören. Wir schmeißen jetzt alle Bilder raus. Unsere Kirchen sind jetzt praktisch. Es gibt ja auch so augenzwinkert sagen Katholiken, das sind so Gebetsbunker.
Okay.
Sagen wir, was bist du eigentlich?
Katholisch.
Katholisch und genau. Und viele haben ja heute Probleme mit der katholischen Kirche, aber es geht jetzt wirklich um die Architektur von vor 250 Jahren, weil da ist ja viel Schönes.
Ja.
Und was ist, irgendwie schafft Religion das ja heute nicht mehr, das Schöne zu uns Menschen zu bringen? Oder tun sie es doch noch? Weil es ist ja auch, eigentlich wollen Kirchen ja schön sein, auch moderne Kirchen. Man hat ja dann versucht, die Kirche zu modernisieren.
Ja.
Und dann hat man auch in den 70er Jahren vor allem Kirchen geschaffen. Und das waren dann aber dummerweise die gleichen Architekten. Und die haben uns dann so Sachen hingestellt. Also die Kirchen, die in den 70er Jahren gebaut wurden, ist keiner böse. 60er Jahre vor allem, wenn man die wieder abreißt oder schließt oder profanisiert.
Ja.
Ich habe jetzt noch also diesen Gedanken, wie kriege ich Schönheit wieder zu den Menschen hin im Gebäude? Also ich kann ja heute nur noch durch die Altstadt gehen oder alte Kirchen anschauen.
Ja, die alten, in neu geht ja keiner rein. Und also das gab natürlich mal so einen Bruch mit dieser alten Kultur. Man wollte die regelrecht ausrotten.
Nach dem Zweiten Weltkrieg.
Vorher schon, nach
dem Ersten Weltkrieg.
Wo es dann anfing mit den Templern, die da verfolgt wurden oder vernichtet wurden.
Mhm.
Und dann hat man auch die Gebäude nicht mehr so akzeptiert.
Mhm.
Und durch irgendwelche glücklichen Umstände sind solche Kathedralen wie diese Notre-Dame-Kathedralen, die da alle in Reims, Amiens, Chartres, die sind wie solche ein Wunder erhalten geblieben, weil die so ehrfürchtig an Menschen, das rührt man einfach nicht an, da macht man nichts. Da baut man lieber irgendwas Neues, aber lässt die Alten auf jeden Fall stehen.
Mhm.
Und das hat diese Heiligkeit hat das verloren. Aber ich finde, viele Institutionen, die diesen christlichen Glauben auf ihre Fahne geschrieben haben, haben es nicht wirklich verstanden, was Jesus sagen wollte oder mitteilen wollte.
Erzähl du mal von Jesus. Du bist ja auch so ein Jesus-Fan.
Jesus war einer der coolsten Typen aller Zeiten.
Und was hat der mit Schönheit zu tun?
Ja, er ist die Schönheit an sich.
Ah,
okay. Ja, also ich glaube schon, man sagt ja auch, dieses Christus, Licht im Herzen, das ist die reine, pure Schönheit. Es gibt ja einmal den Jesus, einmal den Christus. Der Christus ist diese göttliche Energie, die den Planeten Erde nie verlassen hat. Mhm. Und Jesus war der Körper, der da mal eine Zeit lang diese Energie beherbergt hat und gezeigt hat, Jesus hat ja eigentlich damit gezeigt, dass das Materielle ja nichts wert ist. Er hat sich, hat alles abgegeben, aufgegeben, losgelassen. Die größte, was, das Schlimmste, was man Menschen man einengen kann, ist, wenn jemand an ein Kreuz genagelt wird, an das Symbol der Materie. Und selbst da hat er gesagt, jo Leute, schön, leider wissen sie nicht, was sie tun, aber vergib ihnen bitte.
Vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Ja.
Und er hat gezeigt, dass das nichts wert ist und dass, dass dieser Christus ist ja eine feinstoffliche Energie. Ne? Und er hat gesagt, komm, nagelt mich mal ans Kreuz. Leider wisst ihr es nicht, aber ich vergebe euch. Aber er hat gezeigt, wie wertlos das ist.
Oder andersrum gesagt, also er war sich unendlich sicher, dass hinter seinem Körper und seinem Geist, der mit dem Gehirn, was dann stirbt, auch geht, die Seele steckt. Genau. Und das haben wir Menschen ja alle. Wir haben Körper, wir haben Geist, wir haben Seele. Und das ist der Teil, der, ich sag mal, wir kommen mit unserer Seele aus der Glückseligkeit, dann haben wir diese 50, 60, 80, 90 Jahre auf der Erde und dann kehrt unsere Seele wieder zurück in die Unendlichkeit und der Teil bleibt ja. Und wenn man die Mystiker hört, da wo die Seele herkommt und wo sie hingeht, ist es einfach schön.
Ja.
Und Menschen, die wirklich spirituell sind, die auch in diesem Leben schon diesen direkten Kontakt zu Gott haben, so wie Jesus sagte, der Vater und ich sind eins, sie können sich zack mit Gott verbinden und die sehen dann nur pure Schönheit. Ja. Und das ist ja in uns drin. Also,
genau.
Und deswegen bin ich froh, dass du hier bist, weil Glückseligkeit und Schönheit fallen ja so wie, also 99% sind dann deckungsgleich.
Genau.
Ja. Dann fällt das total ineinander. Du bist glückselig, wenn du die Schönheit entdeckst. Und wenn man jetzt wenn wir wieder auf dich und die Schönheit und die Ästhetik zurückkommen, ich glaube, in dem Moment, wo ich nach innen gehe und die Liebe, das Licht, was du gerade sagtest, Christus, in mir entdecke, das ist ja pure Glückseligkeit und pure Schönheit.
Ja, und das bedroht das Ego.
Ach.
Das Ego sagt ja, nee.
Das ist kitschig, diese spirituellen Spinner. Ja, genau,
du spinnst doch.
Wir bauen hässliche Blauhaushäuser und wir glauben nicht an sowas. Solche Menschen sind das.
Die meinen das ja auch nicht böse, die machen ja auch ihre Erfahrung, das ist ja auch wichtig.
Okay.
Sie haben sich vor ihrer Inkarnation entschieden, die Erfahrung zu machen. Aber das, was auch sehr beeindruckend ist für mich, finde ich, das ist auch ein eigenes Kapitel in meinem Buch, ist dann wiederum, die Schönheit ist ja überall. Das Wabi-Sabi, diese japanische Teezeremonie, sagt ja, die Schönheit auch im Vergänglichen zu finden. Deswegen ziehen wir zerrissene Jeans an.
Ach.
Oder wir gehen in.
Die sind ja doch cool, ne? Die sind ja auch cool.
Ja, wir gehen in zerfallene, fast zerbrochene alte Fachwerkhäuser, wo Restaurants sind und finden das ganz toll, auf so einem schimmeligen alten Holzboden rumzulatschen. Weil das ist das Wabi-Sabi. Diese Natürlich. Schönheit in dem Vergänglichen. Das ist auch ganz wichtig, dass wir das immer sehen. Die Schönheit, die Ästhetik ist immer da, selbst im Vergänglichen. Wenn man zum Beispiel, was ich manchmal gemacht habe,
ja? Jetzt soll ich das nicht unterbrechen, aber wenn ich jetzt die letzten Bilder der Queen anschaue, das war ja, also wenn man die jungen Bilder sieht von Queen Elizabeth II., die jetzt verstorben ist und dann Mittel, wo sie in den 50ern war und jetzt, wo sie im Alter war, die war natürlich alt und ein bisschen gebückt und falten, aber trotzdem eine schöne Frau. Es ist schön, diese Bilder anzuschauen.
Genau, und unsere Kultur duldet das Vergängliche ja nicht. Es ist ja ausgeräumt worden. Aber das Wabi-Sabi zum Beispiel so, wenn für uns ist die Rose jetzt, wenn sie blüht, wunderschön. Und wenn sie dann anfängt zu zerschrumpeln, dann ist sie für uns wertlos. Aber in dem Samen der Rose, woraus die Rose entstanden ist, in dem Samen ist nicht nur gespeichert, wie die Rose erblüht, sondern auch ganz genau, die Information ist auch genau, wie sie wieder vergeht. Mhm. Wann die Blätter abfallen, wann sie sich von dem Strauch löst. Und das heißt also, dass diese Schönheit hört nicht auf in dem Vergänglichen. Das ist halt eben eine andere Form des Schönen. Aber in der Rose ist auch die Information drin, in dem Samen des Rosens ist auch der Vergänglichkeitsprozess schon wieder drin enthalten.
Und bei der Rose geht es ja weiter. Sie wird dann zur Hagebutte. Und die Hagebutte ist wieder wunderschön.
Genau, und sie fällt auf den Boden. Da kommen alle möglichen Leute in Form von Mikroorganismen und Würmern und Käfern und zersetzen dann die Rose, damit wieder eine neue Rose wachsen kann. Und die Schönheit wieder
erblüht. Aus der Hagebutte. Also als wenn die Hagebutte in dem... Ist die Hagebutte? Kann man daraus neue Rosen ziehen? Ich bin kein Biologe.
In der Hagebutte, da sind die Samen drin.
Die Samen, genau.
Ja, okay. So wie im Apfel.
Auch ah, ja, alles Samen klar,
für den,
okay.
Für den Apfelbaum.
Also man kann nicht nur Hagebuttentee draus machen, man kann auch neue Rosen... Okay, das ist ja das... Also ich finde, das ist ein wunderschönes, tröstliches Bild. Also wenn wir beiden jetzt Rosen wären, auch Männer haben zarte Seiten an sich, dann sterben wir und leben quasi, also so wie die Rose, die Hoffnung, dass es irgendwie weitergeht. Als neue Rose, als neues Leben. Ja. Als
Die Hoffnung ist die Vorstufe, aber noch besser ist die Erkenntnis und die Überzeugung.
Also so eine kluge Rose, die weiß, ich werde zur Hagebutte und nächstes genau. Jahr bin ich die andere Rose.
Genau, oder wie du sagst, ich kann nie tiefer fallen als in Abrahams Schoß.
Ja, das ist so mein Lieblingswort. Das ist fast ein schönes Schlusswort.
Ja, finde ich auch.
Das ist die Schönheit. Also wenn man mehr über Schönheit lernen möchte, die Schönheit zu entdecken, dann hört man sich am besten den Ästhetik-Podcast mit Achim Ludwig an.
Tja, wäre eine Möglichkeit. Man kann aber natürlich auch Leonardo da Vincis Schriften zur Malerei lesen. Oder?
Gibt es denn eine Podcast-Folge, wo du darüber sprichst? Oder kommt das so in jeder vor?
Bestimmt. Ich habe ja 116 Folgen bis jetzt aufgenommen. Da ist bestimmt der Leonardo immer wieder mal dabei. Und so die. Das ist ja ein Portal. Ästhetik ist ein Portal,
Tor. Ich kriege die Kurve nicht.
Urgefühl.
Ich habe jetzt. Ja, erzähl mal weiter. Ich habe noch 1000 Fragen.
Ja, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dem Schönen umgeben.
Mhm.
Ne? Ja. Das ist eigentlich. Das ist ja überall. Guck mal hier, so eine Ritze. Bei uns am Dachgarten hat letztes Mal. Die Vera hat da die kleinen Grashalme, die der in also so einer Ritze wachsen.
Vera ist Achims Frau.
Ja, wie viel Schönheit da ist in so einem, was die Leute Unkraut nennen. Ich verstehe das Wort Unkraut, das tut mir schon richtig weh, wenn ich das höre. Mhm. Ne? Aber wie wunderbar, dass so ein kleine, die Energie, die Schönheit des Lebens da aus so einer Ritze, so einer, zwischen zwei Asphaltblöcken da wächst und sagt einfach, weil ich will, weil ich so schön bin.
Das heißt, wenn ich Schönheit in der Natur sehen kann, dann werde ich glückselig.
Je mehr wie... Ja, auch, natürlich, sofort. Das ist die Natur natürlich das Beste überhaupt. Wenn da noch ein Wasser am Bachlauf ist und man die Geräusche und man bewusst das aufnimmt, dann ist man mittendrin in dem Urgefühl des Menschseins.
Also wenn du in den Wald gehst, dann ist alles schön. Wenn ich in den Wald gehe, ist alles glückselig. Aber wahrscheinlich ist es genau das Gleiche. Wir schauen die gleichen schönen Sachen an und haben das gleiche schöne, glückselige Gefühl.
Die Menschen sind ja im Wald alle glückselig, weil man grüßt sich im Wald. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, man grüßt sich im Wald.
Hallo.
Ja. In der Stadt nicht.
Nö. Ah. Da gucken sie eher auf den Boden.
Genau. Die grüßen sich und sind meistens ein bisschen glücklicher. Ja,
sie lächeln, viele lächeln. Mhm. Wenn du einen lächelnden Menschen treffen willst, geh in den Wald.
Cool. Ja, Mensch, also was ich heute aus diesem Gespräch, also ganz, ganz viele Sachen mitnehme, aber eins der ganz wichtigen Sachen ist die Sehnsucht, dass wir Schönes haben, also ein schönes Leben, ein schönes Zimmer einrichten, ein schönes Haus bauen in einem schönen. Im Urlaub sehen wir uns nach Schönheit, in eine schöne Kirche gehen, ein schönes Bild betrachten. Das ist die tiefste Sehnsucht unserer Seele nach Schönheit. Hm. Es hat nichts mit Oberflächlichkeit zu tun. Nee. Und ich glaube, das müssen wir echt unterscheiden. Wenn man ganz schnell urteilt, oh ja, das ist kitschig oder Photoshop oder so. Ich glaube, der Kern ist, wir sehnen uns nach Schönheit. Weil unsere Seele, also man spricht ja auch von dem Schönen, dem Wahren und Guten, was so zusammenfällt.
Mhm.
Also geht dem einfach nach. Und um ein Leben zu führen, eigentlich, wo zieht es mich hin? Was ist schön? Also was wäre ein schönes Leben? Nicht nur ein gelungenes Leben, was ist ein schönes Leben?
Das schöne Leben ist das, wenn man überall die Schönheit sieht.
Ja.
Es gibt so ein Sprichwort, ja, Indianer, irgendein Indianer, weiß nicht, wie die halt, ja. Egal, in meinem Buch habe ich es richtig geschrieben. Auf jeden Fall sagt dieser Spruch, Schönheit vor mir, Schönheit hinter mir, Schönheit über mir, Schönheit unter mir. Das ist der von einem Menschen, der nur das Schöne sieht, auch im Vergänglichen, der ist ganz nah am Urgefühl.
Also das ist ein Segen?
Ja.
Okay, sag nochmal, das ist sehr schön.
Schönheit vor mir, Schönheit hinter mir, Schönheit unter mir, Schönheit über mir. Ein Mensch, der nur in allem nur das Schöne sieht.
Wow, mega, mega cool. Achim, das ist ja, so cool, dass du hier warst. Oder hier bist, ein Bewusstseinszustand.
Ja.
Also wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang weiterquatschen über Schönheit. Ich hoffe, dieser Podcast war für euch auch schön und war inspirierend. Und wenn euch das gefallen hat, dann bewertet das. Ne?
Ja.
Klickt mal zum Achim rüber. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann mache ich jetzt noch den Hinweis auf das Glückseligkeitsprinzip, weil da Glückseligkeit und Schönheit, die berühren sich. Das sind, glaube ich, sowas wie Zwillingsbrüder oder Zwillingsschwestern. Das Glückseligkeitsprinzip gibt's. Jetzt könnt ihr es kaufen, am 28. kommt es raus. Und wenn ihr das jetzt bestellt, dann habt ihr das pünktlich zu Hause.
Online kann man es bestellen.
Kann man online, und es ist ein wunderschönes Cover und der Verlag hat sich echt Mühe gegeben, wunderschöne Schrift zu nehmen und ein wunderschönes Cover, und die haben das Buch wirklich mit Hingabe, auch den Satz und Druck, ein sehr schönes Buch gemacht, weil die haben auch gemerkt, Glückseligkeit hat viel mit Schönheit zu tun.
Auf jeden Fall. Und ich sag immer, am besten ist es doch im Buchladen deiner Wahl.
Ja.
Da kann man es auch. Dann hat man es dann, wenn es erscheint.
Genau. Also geht genau. Also das, das war auch so ein Wunsch. Also wenn es geht, unterstützt die Buchläden in eurem Dorf. Die freuen sich. Und trotzdem, ich bin dankbar für eine positive Bewertung auf Amazon. Tschüss.
Tschüss.